oft ist man da so ein bisschen illusioniert und denkt sich, ach, es ist alles schön und alle haben sich lieb und alle können so sein, wie sie wollen. Und dann geht man nach draußen in die Welt und denkt sich so, okay, ich wurde jetzt dreimal auf dem Weg zur Bahn als Schwuchtel beschimpft. Cool, existiert halt doch noch. Mhm. Und ich sage mal, also Homophobie, ich mag den Begriff überhaupt nicht. Ich sage mal, du hast keine Angst, du bist ein Arschloch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des queeren ABCs. Weiterhin hier zusammen mit Drag Queen Lorelei Rivers. Hallo.
Hallöchen.
Und Taina, aka Maria Moschus, weil du trittst auch als Drag King auf.
Hi.
Und wir haben schon ein paar Begriffe aus der queeren Community geklärt. Check gerne mal Teil 1. Den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und wir machen genauso heiter weiter hier in Teil 2. Vielleicht, um noch mal ein bisschen reinzukommen. Wir wollen queere Begriffe erklären. Wir wollen sagen, dass wir alle was dazulernen können. Das kann auch für Leute interessant sein, die sich selbst als queer identifizieren. Vielleicht lernt ihr auch noch was dazu. Wenn ihr jetzt absolute queere Profis seid, diesen Begriff habe ich in der Vorbereitung verwendet und damit riskiert, dass sich Taina extrem über mich lustig macht. Aber ich sehe es ein bisschen so, wenn man sich einfach schon mega krass auskennt, gut, dann seid ihr wahrscheinlich schon auf der Seite der Wissenden, aber wir wollen trotzdem noch entspannt darüber sprechen, was die einzelnen Begriffe, die man mal so hört und wo man so schlau nickt, denn eigentlich bedeuten. Lorelei ist weiterhin bei mir, 26, aus Düsseldorf, eben auch als Drag Queen unterwegs, als Dramaturgin, du kannst singen, du hast klassischen Gesang studiert. Aber nochmal, um auf diese Drag-Welt zu kommen, was ist der geilste Drag-Name, der jemals untergekommen ist?
Oh, ganz klar, das ist eine Berliner Drag Queen. Die heißt Isolde Maduschen.
Finde ich gut.
Der ist schon, der ist ungeschlagen.
Taina, hast du auch noch einen? Fuck,
ich kann damit nicht mithalten.
Isolde Maduschen. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich als Drag mal auftrete, ich glaube, ich brauche nur meine Namen umdrehen. Ich heiße ja eigentlich Gero Simone, dann heiße ich einfach Simone Gero und ja, fertig ist die Laube.
So, ja. Einfach
du hast
gehen.
Auch tolle Haare, hättest du dafür.
Danke. Brauche ich keine Perücken? No wigs needed. Was kostet so eine Perücke normalerweise, Lorelei?
Kommt drauf an. Synthetische starten so bei 40 Euro und Echthaar kannst du alles für zahlen, was es gibt an Beträgen auf dieser Welt.
Dann bleibe ich bei Echthaar. Was noch dran getackert ist. Wir haben letztes Mal abgeschlossen mit dem Begriff Drag. Wenn ihr das hören wollt, checkt die letzte Folge, wie gesagt, erwähnt in den Shownotes. Und wir machen bei dem Buchstaben F weiter. Werdet ihr auch vielleicht hier und da schon mal gehört haben, auch ein recht bekannter Begriff. Flinter ist eine Abfolge, eine Abkürzung für viele verschiedene Begriffe, die darunter fallen. Oft wird dann am Ende von Flinter noch ein Sternchen gesetzt. Ich komme trotzdem hier und da nochmal ein bisschen durcheinander. Lorelei, für was steht alles Flinter?
Also Flinter steht für Frauen, Lesben, Intermenschen, nicht-binäre Menschen, Transmenschen und Agender-Personen. Also eigentlich bezieht sich Flinter auf alles das, was nicht männlich ist.
Mhm. Zumindest nicht cis-männlich.
Nicht cis-männlich. So.
Ja. Zumindest nicht, ich war gerade so, nee, warte, irgendwas. Genau, also weil Transmänner sind natürlich unter dem T für Trans auch mit gemeint. Mhm.
Ich meine, Frauen ist klar, Lesben ist klar. Inter muss man vielleicht nochmal kurz sagen, das werden wir später auch nochmal erklären. Was hatten wir noch drin? Das N steht für nicht-binär. Inter, muss man dazu sagen, steht für intersexuell, also bedeutet, dass eine Person von der Geburt an sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale hat. Also das können Chromosomen sein, Keimdrüsen, Hormone oder auch Körperlichkeiten. Das werden wir nachher nochmal genau erklären hier in dieser Folge. Was hatten wir noch drin? Das N steht für nicht-binär. Das kannst du am besten erklären, Taina.
Nicht-binäre Personen sind Menschen, die sich weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, also mit keinem dieser binären Geschlechterkategorien.
Ausführliche Erklärung machen wir dann noch beim Buchstaben N in diesem ABC und das T steht für Trans, da kommen wir auch später nochmal zu und das A steht für Agender, also auch Leute, die sich nicht zu einem Geschlecht zugehörig fühlen. Ja, und das Sternchen dahinter ist dann noch für Leute, die sich davon auch nicht abgeholt fühlen, für die vielleicht nochmal was ganz anderes gilt. Kommen wir zum Begriff, der eher so ein ganz kleiner Begriff ist in unserem ABC, wo es kaum was zu erzählen gibt. Gender. Wow. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Nein, wir müssen natürlich gucken, dass wir auch über Gender reden, weil es geht um das Geschlecht und da gibt es halt eben so viel Spielraum. Gender ist sowas von bunt, oder?
Total, und Gender ist eigentlich so ein Begriff, der im Deutschen gar kein Äquivalent hat, weil Gender halt eben zumindest in den Gender Studies die Geschlechtsidentität meint. Gender, wenn wir das so übersetzen würden ins Deutsche, Geschlecht, würde oft das meinen, das Geschlecht, mit dem man geboren wurde. Mhm. Das heißt, dieses Äquivalent ist eigentlich noch gar nicht so richtig da, deswegen benutzen wir auch im Deutschen ganz oft das Wort Gender. Judith Butler kann ich jedem empfehlen, hat ein ganz, ganz tolles Buch zu dem Thema geschrieben.
Wie heißt das? Wir verlinken das in den Shownotes.
Gott, wie heißt das? Suchen wir das jetzt auch nochmal kurz googeln. Aber ich glaube, jede Person, die sich mit Gender Studies auseinandergesetzt hat.
Ja, das sind ja eben vielleicht genau nicht die Leute, die jetzt hören. Deswegen lass uns das.
Das Unbehagen der Geschlechter.
Ah, ja. Das ist es. Und sie redet eben darüber, dass Gender oder Geschlechtsidentität eben Ausdruck einer performativen Rolle auch ist und dass eigentlich das, was wir als männlich oder weiblich wahrnehmen, komplett konstruiert ist. Und das sehen wir auch voll gut, wenn wir uns so ein bisschen die Geschichte angucken. Zum Beispiel, dass Rosa früher eine ganz klar männlich konnotierte Farbe waren oder Männer Absatzschuhe getragen haben, wenn man nach Frankreich guckt. Mhm. Und eigentlich geht es aber darum, alles, was wir kennen, sind eigentlich sozial anerlernte Akte, die wir reproduzieren und markieren als: Wenn du das machst, ist das männlich, wenn du das machst, ist das weiblich. Mhm. Aber dass eigentlich in dem Sinne Männlichkeit, Weiblichkeit etc. Biologisch überhaupt nicht belegt ist oder belegbar ist, zumindest nicht in den Ausprägungen, als die wir sie erkennen.
Wenn wir von Gender sprechen, da gibt es natürlich auch noch sehr viele Varianten, die dann da mit reinspielen. Es gibt Agender, es gibt Bigender, Genderfluid, Genderqueer, Gendervariant, Intergender, Multigender, Polygender. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Was würdest du sagen, Taina, was sind noch so die wichtigsten Varianten davon?
Ich glaube, ich würde das gar nicht ungern in das sind die wichtigen und das sind die unwichtigen Varianten. Es gibt natürlich welche, die weiter verbreitet sind, aber da kann ich natürlich auch immer nur für meine Bubble sprechen. Also ich, in meiner Bubble habe ich das Gefühl, ist Genderqueer mehr verbreitet als Agender. Aber vielleicht ist das auch, weil das ist, womit ich mich mehr identifiziere. Und deswegen sind das die Leute, die ich mehr anziehe.
Dann erklär das vielleicht nochmal, was Genderqueer ist.
Ja, gute Frage.
Du benutzt es?
Genau, ich benutze es. Ich glaube, für mich bedeutet es, und auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich würde ungern sagen, das ist die universelle Benutzung, aber für mich bedeutet es eben, dass ich in meinem Ausdruck meines Geschlechts und in wie ich mein Geschlecht fühle, weder männlich noch weiblich bin, sondern eben durchgängig so eine Queerness habe. Also das hat natürlich was mit, wie ich mein Geschlecht ausdrücke, zu tun. Also ich kann an einem Tag irgendwie einen High Heels und einen Rock tragen. Das mache ich persönlich jetzt selten, aber es gibt Momente. Mhm. Und irgendwie Make-up tragen. Und an einem anderen Tag habe ich, weiß ich auch nicht, eine Lederjacke und einen Hoodie an und irgendwie eine weite Jeans oder whatever. Und das ist, also genau, das ist die Ästhetik, die dahinter stecken kann, aber auch die Art, wie ich mich fühle. Also das, was man gar nicht nach außen sieht, wie ich mich wohlfühle. Also weder, dass ich eben weder das Gefühl habe, oh, ich bin so mega, ich bin eine Frau. Das fühlt sich, dann bin ich so, no, I'm not. Mhm. Und ich bin aber auch kein Mann. Also so beides fühlt sich falsch an. Und dieses Genderqueer, ich glaube, weil ich auch diesen Begriff queer sehr gerne mag, das fühlt sich irgendwie dafür richtig an. Genau, ich benutze aber auch den Begriff nicht binär.
Kommen wir zum Buchstaben H, wie Heteronormativität. Ein sehr langes Wort mit 1000 Buchstaben, meint eben, dass die Norm ist, das Normale ist, dass Leute heterosexuell sind und dass sich danach sehr, sehr viel ausgerichtet ist. Und das ist natürlich de facto gar nicht so. Aber trotzdem müssen wir über diesen Begriff reden, weil es natürlich auch darum geht, eben die Privilegien, die es für Heteromenschen gibt, hinterfragt werden sollten. Oder?
Ich habe das Gefühl, dieser Begriff Heteronormativität steht für mich eher für eine Sichtbarmachung, für die Art, wie die Mehrheitsgesellschaft, also eine heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft, lebt, und dass das eben nicht stimmt für alle. Also dass das nur eine bestimmte Art und Weise ist, Beziehungen zu führen, sein Leben zu gestalten und dass das eben eine heteronormative Art ist, das zu tun. Und dass es Leben gibt, was sich nicht in diese Heteronormativität eingliedern möchte, eingliedern kann.
Um es vielleicht nochmal andersrum zu fragen, wenn es Heteronormativität nicht mehr geben würde, was bräuchte es dann nicht mehr?
Ich glaube, es bräuchte einfach weniger erklären und weniger rechtfertigen dafür, dass man eben nicht Standardtypus A lebt.
Hm. Ja, würde ich so unterschreiben.
Damit wäre schon mal viel gewonnen, ja. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich finde die Formulierung noch nicht gut. Also es ist ja schon so, dass bei so einem heteronormativen Leben oder in einer Gesellschaft viele Identitäten oder Orientierungen auch unsichtbar gemacht werden, abgelehnt werden teilweise auch oder diskriminiert werden. Wie gesagt, die Formulierung ist blöd, aber fühlt ihr euch da manchmal als irgendwie Menschen zweiter Klasse oder so, weil es eben noch diese Heteronormativität gibt? Fühlt ihr euch abgewertet?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, wie man selbst mit dem Begriff umgeht oder selbst sich daran orientiert, was die Mehrheitsgesellschaft denkt. Ich nicht und ich will das auch so nicht. Also ich möchte nicht dieses heteronormative Leben. Dementsprechend empfinde ich das gar nicht als Angriff.
Mhm. Okay. Und du?
Nee, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass ich es als Angriff nehme. Ich glaube, ich merke schon, dass es mich wütend macht. Also ich glaube, ich habe schon kann schon eine emotionale Reaktion dazu haben, wenn ich so merke, dass, ja, weiß ich auch nicht, das nächste Gesetz erlassen wird, wo es eben um die Zweierpaarbeziehung geht, die irgendwie über allem steht und eben nicht beispielsweise mitbedacht wird, dass auch drei oder auch vier Personen ein Kind großziehen können und dass das vielleicht ein total schönes Modell wäre für ein Kind, weil man dann mehrere Bezugspersonen hat und so weiter, aber es dafür halt schwer ist, rechtliche Absicherung zu haben beispielsweise. Das macht mich dann schon wütend, aber ich glaube, ich fühle mich nicht beleidigt oder angegriffen, aber es gibt schon da eine Enttäuschung oder eine Wut darüber, dass die Gesellschaft so starr an diesen Systemen festhält und damit so wenig Freiräume und Möglichkeiten lässt, sein Leben zu gestalten.
Wo wäre denn der große Hebel, um das zu verändern?
Boah, ich glaube, es gibt nicht so einen großen Hebel. Ich habe schon das Gefühl, dass es so ein grundsätzliches Umdenken bedeuten müsste, also so ein grundsätzliches Umdenken gesamtgesellschaftlich von wie wollen wir eigentlich leben? Und ich glaube nicht, dass das an einer, ich glaube, das kann nicht, ich glaube nicht, dass das kann sich im Bundestag beschlossen werden. So, ich glaube, das ist was eher eben an ganz vielen verschiedenen Hebeln durch popkulturelle Referenzen, vielleicht Filme, die eine andere Lebensweise darstellen, wo nicht immer wieder die gleiche Love Story erzählt wird, durch Musik, in denen das vorkommt, durch gesellschaftspolitische Debatten, die darüber geführt werden. Ich glaube, da sind überall in der Gesellschaft kleine Hebel.
Ja, voll. Und ein ganz kleiner, aber auch wichtiger Hebel ist, dass ihr diese Folge gerade hört und halt auch der Heteronormativität, die mal ordentlich hinterfragt und euch Wissen aneignet, wie es in der queeren Welt da draußen so aussieht.
Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Ding, was viele Menschen verbinden kann. Es geht da nicht eben nur um queere Personen, die das hinterfragen, sondern das kann ja auch Empowerment sein für alle Personen, die sich einfach fragen können, wie möchte ich eigentlich leben? Möchte ich dieses Hochzeit, Zusammenziehen, Kinder, Zweierpaar, Beziehung, Familie, Leben haben? Oder will ich vielleicht was anderes? Und vielleicht kommt man dann genau da an und ist am Ende, ja, ich möchte genau das und das ist völlig okay. Aber es ist eigentlich eine Chance, das Heteronormativität zu hinterfragen, ist eigentlich eine Chance für alle, sich viel freier zu überlegen, wie möchte ich mein Leben gestalten.
Voll. Kommen wir zum nächsten Begriff, der geht auch mit H los. Haben wir uns aufgeschrieben, Homofeindlichkeit. Da wollten wir auch drüber reden, weil eben die Diskriminierung und Abwertung von schwulen und lesbischen Menschen oder auch queeren Menschen, würde ich jetzt hier einfach mal mit einschließen, wenn wir generell vielleicht über Feindlichkeit sprechen, immer noch ein Ding ist. Das kriegt ihr auch schon mit, oder, Lorelei?
Ah ja, ständig. Also natürlich weniger, wenn man sich in der eigenen Bubble aufhält und oft ist man da so ein bisschen illusioniert und denkt sich, ach, es ist alles schön und alle haben sich lieb und alle können so sein, wie sie wollen. Und dann geht man nach draußen in die Welt und denkt sich so, okay, ich wurde jetzt dreimal auf dem Weg zur Bahn als Schwuchtel beschimpft. Cool, existiert halt doch noch. Mhm. Und ja, also Homofeindlichkeit, ich glaube, oftmals hat Homofeindlichkeit viel mit Aufklärung zu tun oder eben nicht entstandene Aufklärung. Weil eigentlich, glaube ich, ist es oft eine Angstreaktion, finde ich einen falschen Begriff. Oft ist das eine Reaktion von, kenne ich nicht, bereitet mir Unbehagen. Mhm. Also schieße ich da jetzt erstmal gegen. Ob das jetzt Homofeindlichkeit ist oder Kriege zwischen Ländern, die sind nicht wir, also sind die Feinde. Das begegnet einem leider in der Öffentlichkeit sehr, sehr auch häufig. Also ich zum Beispiel kann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Taina, ich fahre in Drag nie mit der Bahn, weil ich genau weiß, okay, ich stelle in dem Moment etwas dar, was für viele Leute eben nicht normativ ist und dementsprechend erstmal einen Angriffspunkt darstellt.
Also wenn du als Drag Queen aufgemacht, wie sagt man das?
Ja, wenn ich
angezogen
in Drag
bist.
Bin, genau. Ja, genau. Und dementsprechend möchte ich das nicht, weil es leider einfach zu viele Personen auch in meinem Umfeld, in der Community gibt, die sich das getraut haben und dann mit ganz schön schlimmen Konsequenzen zu leben hatten, von beleidigt werden bis zusammengeschlagen werden. Und das ist leider immer noch, man sagt immer, wozu brauchen wir denn die CSDs und wozu brauchen wir die Pride Parades? Genau dafür, weil das leider immer noch vorkommt und weil wir uns immer noch nicht frei bewegen können und weil Homofeindlichkeit ein super reales Thema ist.
Wir müssen vielleicht in dem Zusammenhang auch noch Homophobie einmal nennen, diesen Begriff, weil ich glaube, der wird so oft vermengt. Also weil Phobie ist ja eine Angst vor etwas, während eine Feindlichkeit kannst du auch haben, obwohl du nicht Angst davor hast oder so, ne?
Ich sage mal, also Homophobie, ich mag den Begriff überhaupt nicht. Ich sage mal, du hast keine Angst, du bist ein Arschloch.
Ja. Word. Gut. Kommen wir zum nächsten. Buchstabe I. Inter. Inter hatten wir jetzt eben schon in Flinter einmal kurz genannt. In der Abkürzung kommt es vor. Inter bedeutet?
Inter bedeutet einfach nur Identitäten, die sich nicht am weiblichen oder am männlichen orientieren.
Okay.
Dazu ist natürlich wichtig zu sagen, dass es bei Inter auch nochmal eine Unterscheidung gibt zwischen Intergeschlechtlichkeit und Intersexualität. Und Intergeschlechtlichkeit kann eben auch Menschen meinen, die deren Körper sich so hinsichtlich entweder so chromosomaler oder hormonaler oder anatomischer Merkmale eben nicht am männlichen oder weiblichen orientiert. Früher gab es da diesen ganz, ganz furchtbaren Begriff, den ich absolut eigentlich nicht verwenden möchte, aber einfach nur, um es vielleicht verständlicher zu machen, Zwitter. Mhm. Also, nicht verwenden, ja. Kein guter Begriff, lassen wir.
Inter ist das Wort.
Inter, so intergeschlechtlich. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren werden und dementsprechend halt nicht klar einfach zu klassifizieren sind in dem Sinne. Und da existiert tatsächlich immer noch die Kontroverse oder das Problem, dass dann oft die Entscheidung getroffen wird, okay, wir machen jetzt einen Eingriff, sodass dann nur noch das männliche oder das weibliche Geschlechtsmerkmal übrig bleibt und nehmen dem Kind der Person quasi diese eigene Entscheidung ab und negieren oder löschen praktisch aus, dass es eben diese Intergeschlechtlichkeit auch biologisch gibt. Mhm. Also ich persönlich habe auch immer so ein bisschen ein Problem damit zu sagen, wo fängt Inter an, wo hört nicht binär auf, dasselbe mit Trans, irgendwie da so eine Abgrenzung zu finden. Also Inter meint, auch intersexuell meint eben, dass man von der Identität her und von der Präsentation her eben nicht klar einzuordnen ist, ja. In entweder männlich oder weiblich.
Ich finde es schon auch spannend bei Interpersonen, das ist ja auch, das ist auch eine Zuschreibung von außen. Also selten wird einer Person ja nicht binär von außen zugeschrieben. Aber Inter schon. Also zum Beispiel im Sport sehen wir das immer wieder. Da gibt es immer wieder Frauen, die sind Cis-Frauen. Und dann machen die zum Beispiel Testosterontests, weil gesagt wird, du hast zu viel. Und dann wird gesagt, du hast zu viel Testosteron, um in der Frauenkategorie zu starten. Und dann werden die aus der Frauenkategorie zum Beispiel ausgeschlossen.
Ich sag's nochmal ganz kurz dazu. Cis-Frauen, das hatten wir nämlich in Teil 1. Cis-Frauen sind Frauen, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurden. Daher die Vorsilbe
und sich
cis
damit weiterhin identifizieren.
Und sich, genau.
Genau.
Ja, das gibt's eben auch bei Männern. Deswegen das Wort cis. Mhm. Ja.
Und genau, aber das ist jetzt, also dieses ganze Sportthema ist natürlich nochmal so ein eigenes Fass. Aber ich finde es trotzdem interessant, da zu merken, da wird dann die heißen dann DSD-Athletes, aber denen wird dann eben so eine Intergeschlechtlichkeit zugeschrieben. Das hat aber nichts mit deren eigenen Identität zu tun. Also die identifizieren sich jetzt nicht unbedingt, also da gibt es bestimmt auch welche, die sich irgendwie als queer identifizieren, aber nicht zwangsläufig identifizieren sie sich irgendwie als inter oder queer, sondern eben als Cis-Frauen. Und denen wird dann aber gesagt, ah, du weichst von der Cis-Frau-Norm ab und deswegen geben wir dir jetzt ein anderes Label. Mhm. Und das ist dann irgendwie auch in dieser Intergeschlechtlichkeit drin. Also da ist vielleicht nochmal so eine Differenz auch gesellschaftlich, gar nicht unbedingt in der Definition von was es ist, aber gesellschaftlich, dass das ein Label ist, was eben auch von außen zugeschrieben wird. Anders als jetzt genderqueer oder so, glaube ich, ist nicht so ein Ding, dass das eine von außen Zuschreibung ist.
Ja. Der nächste Begriff auf unserer Liste ist Intersektionalität. Hört sich erstmal sehr sperrig an, ist aber auch wirklich wichtig, drüber zu sprechen, weil bei der Intersektionalität, also meint, es gibt verschiedene Sektoren, die zusammenhängen können, also so Sektoren wie Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Kultur, Religion oder sozialer Status, was wiederum bedeuten kann, wenn das zusammenkommt, dass da auch verschiedene Diskriminierungsformen aufeinandertreffen. Also zum Beispiel eine lesbische Frau, die ein Kopftuch trägt, die erlebt nochmal eine ganz andere Form von Rassismus oder Islamfeindlichkeit, Homophobie und Sexismus oder Homofeindlichkeit. Da kommen verschiedene Diskriminierungslevel, sage ich mal, aufeinander. Ich finde, dazu ein sehr, sehr gutes Buch hat Gianni Jovanovic geschrieben. Der ist Roma und schwul, ist sehr, sehr jung, aber auch Vater geworden. Mittlerweile ist er Opa. Dieses Buch heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Gianni ist auch Aktivist und schreibt darüber eben sehr, sehr anschaulich und ausführlich, dass bei ihm sehr viele verschiedene Formen der Diskriminierung zusammengekommen sind, weil er eben Roma ist und schwul. Packe ich euch auch in die Shownotes. Dann kommen wir zum Buchstaben L. LGBTQIA+. L.
Lesbian.
G.
Gay.
B.
Bisexual.
T.
Trans.
Q.
Queer.
I.
Inter.
A.
Well, asexual, agender.
Ja, könnte beides sein. Und das Plus.
Alles, was da noch zukommt.
LGBTQIA+. LSBTI. Es gibt so viele Varianten. Für welche habt ihr euch entschieden? Welche nutzt ihr in eurem Alltag?
Also ich benutze, glaube ich, meistens den Begriff queer tatsächlich und gar nicht diese Buchstaben. Einfach, weil es sich für mich so ein bisschen flüssiger am Satz anfühlt.
Wollte ich nämlich eh noch fragen, wo ist denn der Unterschied überhaupt zu queer?
Ja, also queer, der Begriff hat ja auch eine Geschichte. War eigentlich ursprünglich auch eine Beleidigung, die sich dann angeeignet wurde. Und inzwischen würde ich sagen, steckt hinter queer schon auch was Aktivistisches, was mir auch persönlich wichtig ist. Also bei queer steckt so eine gewisse politische Haltung dahinter. Mhm. Die würde ich jetzt sagen, bei sexueller Orientierung oder also bei dem Begriff schwul, da ist jetzt erstmal eine Person einfach schwul, da ist noch keine politische Haltung. Mhm. Die da mit drin hängt.
Also, wenn ihr das benutzen wollt, dann LGBTQIA+. Das ist zwar die lange Variante, aber dann habt ihr auch alle drin. Und queer eben ist nochmal ein Level drüber, denn es ist auch nochmal eine politische Dimension dann.
Und ich würde sagen, es ist trotzdem wichtig, den Begriff zu verwenden, weil wir erleben das gerade, ich habe es jetzt neulich erst in Amerika gesehen, dass dann auf einmal das T rausgenommen wird.
Ah, okay, und, für Trans, ja.
Ja, für Trans, weil wir haben gerade ja in Amerika diese krasse politische Haltung von Transmenschen existieren nicht und dementsprechend ist es schon, auch wenn Leute sagen, oh, das ist so lang und das ist so umständlich, ist es eben schon wichtig, genau auch die Buchstaben mit drin zu haben, die in dieser langen Version vorkommen, um komplette Sichtbarkeit zu schaffen.
Ja. Ich meine, es ist, ich glaube, Leute, die nicht in der queeren Community sind und sich sonst auch wenig damit beschäftigen oder so, kann es natürlich auch erstmal abschreckend sein, so einen langen Begriff zu haben, viele Buchstaben, die man vielleicht dann nicht unbedingt direkt rafft, dann ist noch ein Plus dabei und es wird noch auf Englisch ausgesprochen. Es wär wirklich mal gut, wenn sich die Leute da draußen Gedanken machen, welchen einfachen Sammelbegriff man verwenden kann für LGBTQIA+. Irgendwie bin ich damit nicht so wirklich happy. Geht's euch da auch so?
Nee, ich muss sagen, ich bin eigentlich, also ich glaube, ich verstehe, woher du kommst. Aber ich bin schon eigentlich happy, weil ich finde dieses, ich finde auch, die, also außer jemand lässt jetzt mit Absicht zum Beispiel trans weg, um Transpersonen auszuschließen, das ist natürlich absolut transfeindlich und scheiße. Aber ich mag die Dynamik, die da drin steckt, die halt zeigt, es gibt halt nicht den einen Begriff. Es wird ihn nie geben, glaube ich. Ich glaube, es wird ihn nie geben und das ist auch nicht, wie Gesellschaft funktioniert. Es ist nicht, wie Identität funktioniert. So, wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen super viele verschiedene sexuelle Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten haben. Und irgendwie mag ich diese Dynamik. Und dann macht man manchmal was, ich will gar nicht sagen falsch, aber dann vielleicht vergisst man mal jemanden und vielleicht kommt daraus ein Gespräch, was irgendwie da darüber entsteht, wer da irgendwie reingehört, wer da nicht reingehört. Und ich glaube, ich will lieber in einer Gesellschaft leben oder Begriffe haben, die das irgendwie sichtbar machen und die diese Dynamik auch sichtbar machen und wo die vielleicht dann auch Unsicherheit auslösen können, als Begriffe haben, die versuchen, Sachen zusammenzuführen, krampfhaft, obwohl da halt eine Dynamik drin steckt.
Ich verstehe, was du meinst. Ich dachte nur, queer ist für mich wesentlich einfacher zu verwenden, sage ich mal.
Verstehe ich voll,
natürlich,
ja.
LGBTQIA hat eben nicht diese politische Dimension, die man nicht immer drin haben will.
Und ist vielleicht auch okay, dass beides existiert. Also ich habe ja selber auch gesagt, ich habe das Gefühl, ich verwende queer viel häufiger als LGBTQIA+. Und vielleicht ist es falsch und... Also vielleicht schließe ich da Menschen ein, die irgendwie da gar nicht reingehören unter queer und so. Und ich glaube aber, es ist irgendwie okay, diese Debatte einfach konstant zu führen. So ist irgendwie realistisch. Es kommt mir irgendwie lebensnah vor oder so.
Absolut. Liebe Leute, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Wir machen nämlich dann im nächsten Teil weiter mit unserem queeren ABC, damit es jeweils nicht ganz so lang wird und damit ihr das gut snackable auch verdauen könnt. Habe ich so gelernt, ich bin ja neu im Podcast-Game. Es muss alles snackable sein. Aber dank euch ist das sehr, sehr snackable. Vielen Dank, dass ihr dazu beitragt, dass wir hier diese ganzen queeren Begriffe nochmal uns anschauen und erklären und dazulernen. Vielen Dank, Lorelei Rivers, und vielen Dank auch an dich, Taina.
Gerne, gerne.
Um diese Folge standesgemäß abzuschließen, habe ich noch wie immer ein Liebestagebuch für euch, wo es um ein erstes Mal geht. Das kommt von Pierre aus Berlin. Der hatte letztens in einer Dating-App ein Match mit einer Person, die im Rollstuhl sitzt. Hat er vorher auch noch nicht gehabt. Und naja, die beiden hatten ein schönes Date miteinander. Am Ende gab es aber trotzdem eine Sache, wo es nicht gematcht hat. Und zwar bei den sexuellen Vorlieben.
Ich weiß noch, dass ich von dem Profil sehr überrascht war, weil man hat auf ihren Bildern gesehen, dass sie im Rollstuhl sitzt und sie gleichzeitig angegeben hat, dass sie nichts Ernstes sucht. Wo ich dachte, naja, klar, logisch, also nur weil du im Rollstuhl sitzt, musst du ja jetzt nicht zwangsläufig eine Beziehung suchen. Also du kannst ja genauso einfach Lust auf Sex haben. Und trotzdem war schon so in meinem Kopf so ein bisschen, wie läuft sowas ab? Ich wusste ja auch noch nicht, vielleicht was hat sie für eine Behinderung und all so eine Sachen. Und wir haben uns dann auch getroffen. Und haben dann so ein bisschen voneinander erzählt und sie kam nicht aus Berlin, sie ist frisch zugezogen und sie saß schon ihr Leben lang im Rollstuhl und sie hat dann auch so für sich erklärt, dass sie jetzt, nachdem sie nach Berlin gezogen ist, halt schon gerne einfach sich ausprobieren möchte, herausfinden, was mag sie. Und wo wir dann umhergelaufen sind, ist dann auch so das Thema, das erste Mal sexuelle Vorlieben aufgekommen. Und das war sehr interessant, weil da haben wir die erste große Differenz zwischen uns ein bisschen gemerkt. Weil ich bin ja bekanntermaßen mehr so der Vanilleboy und sie war schon oder hat sich schon interessiert, mehr Kinks auszuleben, so ein bisschen wirklich Dominanz etc. Und ich habe so gemerkt, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich da der richtige Mensch bin. Ich meine da auch so zu ehrlich, maybe du bist auf der falschen Dating-App für die Thematik, weil... Sie hatte auch davor schon Dates und meine so, die waren alle jetzt nicht unbedingt so respektvoll. Und ich kann mir das halt voll vorstellen, dass das gerade, wenn du in einem Rollstuhl sitzt und auch noch Assistenz eigentlich normalerweise hast, hast du ja nochmal ein ganz anderes Vertrauenslevel. Also du brauchst wirklich einen Mann im Date, der ja absolut versteht, in welche Situation er sich begibt und den Respekt aufbringt. So. Und wir sind dann in eine Bar gegangen und... optisch als Person im Gespräch, da war ein Vibe. Also ich konnte mir so prinzipiell auf dieser Basis was vorstellen und sie auch, das hat sie ja kommuniziert. Wir haben uns dann auch geküsst und haben dann gemerkt, dass wir vielleicht so prinzipiell vom Vertrauenslevel, vom Respekt, da was wäre. Aber von der sexuellen Kompatibilität so weit auseinander waren, weil sie hat wirklich doch betont, dass sie halt in eine sehr starke Kinky-Richtung geht. Und das bin ich halt gar nicht. Also da braucht es jemanden, der das erfahrenerweise macht und dem du da auch absolut vertrauen kannst, was er tut und auch Bock darauf hat. Da bin ich halt der Falsche. Da hat es dann auch meine eigene Unsicherheit sehr geweckt, dass am Ende das nach hinten losgeht, dass ich vielleicht auch körperlich da gar nicht mehr mitmache, weil es einfach überhaupt nicht mein Sex ist. Und ich habe diese Erfahrung schon in der Vergangenheit gemacht, dass ich gemerkt habe, das ist nicht der Sex, den ich mag, und das hat meinen Körper eiskalt bestraft. Und mit dem Kuss wurde mir das am Ende final bestätigt. Also ich habe so gemerkt, da ist jetzt nicht diese sexuelle Anziehung, die ich für mich selber benötige. Und ich ging ihr gefühlt auch schon so. Und es war auch spät, also wir wussten jetzt auf der Basis von heute, sowieso passiert nichts. So. Und haben dann das Date auch freundlich und schön beendet und gesagt, wir schreiben. Und ich glaube, so ein, zwei Tage später habe ich dann, nachdem ich mal wirklich nur über das ganze Date reflektiert habe, dann gesagt, ich bin hier, glaube ich, einfach der Falsche für dich. Das war ein schönes Date und es hat mir mega viel Spaß gemacht mit dir. Nur datingseitig, glaube ich, läuft hier einfach nicht. Und es war sehr positiv, weil sie hat pretty much the same zurückgegeben und meinte so, ja, ich habe da auch gemerkt, dass das für mich, glaube ich, nicht das ist, was ich suche. Und du hast wahrscheinlich recht, ich sollte mal die dir vorgeschlagene Dating-App einfach erkunden und schauen, ob ich da jemanden finde, der genau das bietet, was ich jetzt hier gerade suche und ausprobieren will. Und so sind wir auf einer freundschaftlichen Basis auseinandergegangen.
Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr was loswerden wollt, vielleicht zu dieser Folge, hier sind wir gekommen von Flinter bis hin zu LGBTQIA+. Wenn euch da noch irgendwas beschäftigt, dann schreibt mir das gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Ihr könnt euch da übrigens auch gerne bewerben für das Liebestagebuch. Vielleicht möchtet ihr auch mal aus eurem Leben erzählen. Könnt ihr gerne machen, freuen wir uns drüber. Genauso wie auch über Lob, Kritik, Feedback, eine Bewertung, ein Abo. Das alles könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Würden wir uns drüber freuen hier im Eine Stunde Liebe-Team. Danke fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.